Wir haben gerade gesungen, so oft verstehen wir dich nicht und dennoch leben wir durch dich. Eine gute Überleitung zu dem Thema von heute. Aber bevor wir tiefer einsteigen, nochmal stell dir vor, du bist nochmal jung und hübsch und drückst nochmal die Schulbank. Ich zähle mich da jetzt einfach dazu. Ich habe nämlich gerade überlegt, mein letzter Schultag ist schon 14 Jahre her. Krass. Für die einen ist das wenig, für mich ist das gerade richtig viel. Und ihr habt das Glück, dass euer Rallye-Lehrer noch hin und wieder zur Bibel greift und etwas aus der Bibel vorliest. Und heute ist es wieder soweit, Anfang des Religionsunterrichts. Er schlägt die Bibel auf und liest Josua 6, Vers 21 vor. Sie erschlugen nach dem Befehl des Herrn alles, was in der Stadt lebte, mit dem Schwert. Männer und Frauen, Kinder und Alte, Rinder, Schafe und Esel. Der Lehrer klappt die Bibel zu und es entsteht so eine beklemmende Stille, wie jetzt gerade auch. Und du merkst, dass die Schüler deiner Klasse so ihren Blick langsam zu dir wenden, weil sie alle wissen, dass du das mit der Bibel etwas ernster nimmst. Was antwortest du jetzt, wenn der Lehrer dir das Wort erteilt? Gemeldet hätte sich wahrscheinlich keiner von uns, aber wenn wir aufgefordert werden würden, was hätten wir dann jetzt sagen können? Die Wortgewandten und Schlagfertigen unter uns hätten bestimmt irgendeine gute Antwort parat, alle hätten gelacht und die Situation wäre entspannt. Aber könnten wir inhaltlich irgendwie weiterhelfen? Als evangelikale Christen verstehen wir ja das Alte und Neue Testament als eine Einheit. Wir versuchen es zusammen zu sehen und zusammen zu lesen. Und durch diese ganze Bibel hindurch stellt sich unser Gott vor und noch viel detaillierter seinen Rettungsplan für alle Menschen. Aber diese Einheit immer zu sehen oder immer an ihr festzuhalten, ist gar nicht so leicht. Denn es gibt immer wieder einzelne Themen, die uns ganz große Fragezeichen ins Gesicht zeichnen. Und wir haben letzte Woche schon viel darüber gesprochen, dass Gottes Wesen sich nicht verändert. Es liegt in der Definition Gottes, dass er unveränderbar ist. Aber sein Handeln ist immer wieder anders. Und das ist manchmal nicht nachvollziehbar für uns. Warum handelt Gott im Alten Testament so, im Neuen Testament nochmal anders und heute in unserer Realität irgendwie gar nicht? Warum ist das so? Ist das so? Wäre vielleicht nochmal die erste Frage davor. Und eine der größten Herausforderungen bei dieser Bewahrung der biblischen Einheit ist, glaube ich, die ganze Gewalt im Alten Testament. Und da geht es nicht um die Gewalt, die Menschen von sich aus verüben, sondern um die Gewalt, die Gott anordnet, die er auch selber anwendet. Und da gäbe es ganz viele Beispiele. Zum Beispiel, dass Gott allein im Gesetz die Todesstrafe androht und ausspricht über ganz verschiedene Sachverhalte. Oder ein weniger bekanntes Beispiel ist Usa, wie die USA geschrieben. Usa, wer weiß, was mit ihm passiert ist. Er war einer der Leviten und hat geholfen, die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen auf einem Karren. Und er war für diesen Karren verantwortlich. Und an einer Stelle drohte die Bundeslade von dieser Kutsche runterzufallen. Er springt hin, um sie aufzuhalten. Aber wer das Gesetz kennt, kein Israelit durfte die Bundeslade berühren. Also stirbt er sofort an Ort und Stelle. Krass, oder? Erinnert uns etwas an Hananias und Sapphira im Neuen Testament, also nicht nur Altes Testament. Aber eins der bekanntesten Beispiele zu diesem Thema ist sicherlich die Eroberung Kanaans. Gott befreit Israel aus Ägypten und sagt ihnen, dass sie das Land Kanaan, wo ganz verschiedene Völker gelebt haben, dass sie es erobern sollen. Und dabei sollen sie an einigen Städten den sogenannten Bann vollstrecken. Und das hier ist quasi der Vollzugsbericht dessen, dass sie das getan haben. Den Bann zu vollstrecken bedeutet in der Regel, dass alle Menschen in einer Stadt oder in einem Krieg getötet werden sollen. Manchmal sogar auch alle Tiere, die in der Stadt leben. Was würdest du jetzt also im Rallye-Unterricht antworten? Ich glaube, es ist total schwierig, vielleicht sogar unmöglich, eine Antwort zu geben, mit der deine Klasse zufrieden wäre und auch mit der du selbst, mit der ich selbst zufrieden wäre. Denn eins muss uns ganz am Anfang, bevor wir weitergehen auf dieser Reise, klar sein. Wir können als Menschen nur Fragen über Gott beantworten, zu denen er uns etwas gesagt hat. Nur die Fragen können wir angehen und etwas dazu sagen, zu der uns Informationen gegeben hat. Aber Gott sagt über sich selbst auch nochmal was ganz anderes. In Jesaja 58 lesen wir, sagt Gott über sich: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Damit macht Gott eins deutlich, nämlich, dass wir als Menschen ihn niemals ganz verstehen oder nachvollziehen können, warum er auf die eine oder andere Weise handelt. Und für mich gehört diese Frage nach der Gewalt im Alten Testament auch dazu, genau dazu, dass ich nicht verstehen kann, warum Gott das tut oder zulässt und auch anordnet. Ich kann es nicht vernünftig erklären, das werdet ihr auch am Ende meiner Predigt gemerkt haben, ich kann es nicht vernünftig erklären und nachvollziehen. Und jeder von uns hat ja gewisse Bilder von Gott, Vorstellungen, die im Laufe der Jahre und auch durch unsere Familie geprägt wurden. Und viele davon sind gut und richtig. Man kann ja zum Beispiel sagen, Gott ist der Richter und er verurteilt und bestraft Fehler. Das ist richtig, das sehen wir durch die ganze Bibel, Altes und Neues Testament. Wir sehen aber auch genauso das Bild Gottes als Vater, der seine Kinder liebt, alle Menschen, die ihm nachfolgen und alle, die ihm auch noch nicht nachfolgen. Er wird auch als der Schöpfer bezeichnet, der die Welt gemacht hat und sie bis jetzt in der Hand hält. Und das sind alles Bilder über Gott, die richtig sind. Und sie geben alle einen Teilaspekt von Gott, von seinem Wesen, von seinem Handeln wieder. Aber selbst wenn wir jetzt alle diese Bilder übereinander legen würden und so versuchen, ein möglichst vollständiges Bild von Gott zu bekommen, wird es trotzdem nicht vollständig sein. Es kann mit den Informationen, die Gott uns gegeben hat, niemals vollständig werden. Und wenn wir Gott vollständig erklären und nachvollziehen könnten, dann wäre er nicht mehr Gott, oder? Dann wäre er etwas, was wir uns vorstellen können, was wir selber vielleicht sogar hätten machen können. Aber Gott ist und bleibt Gott und wir bleiben Menschen. Und wenn wir das jetzt einfach mal so vor Augen halten, den Vers, das, was Gott dadurch ausdrückt, dann würde ich sagen, dass das eigentlich mit der wichtigste Teil ist auf die Frage zu unserem Thema des Gottesdienstes. Warum lässt Gott Gewalt zu? Warum ordnet er sie an? Wir können es nicht genau sagen, weil er eben Gott ist und ich Mensch. Aber da ich jetzt noch ein paar Minuten habe, wollen wir trotzdem noch etwas weitergehen auf dieser Reise, um zu verstehen und möglichst viel davon nachzuvollziehen, was Gott uns in seinem Alten Testament zu dieser Frage mitgegeben hat. Und da können wir natürlich nicht auf alle Bibelstellen eingehen, nicht auf alle Stellen, wo Gott Gewalt anwendet oder anordnet. Darum wollen wir uns heute ganz konkret auf die Eroberung Kanaans konzentrieren. Die hatten wir ja gerade eben schon kurz erwähnt. Und wir wollen mal schauen, ob wir irgendwie Anhaltspunkte im Alten Testament dafür finden können, dass Gott auf diese Art und Weise handelt. Aber dazu müssen wir zunächst erstmal rauszoomen quasi und nicht nur Kanaan anschauen, sondern einmal das ganze Alte Testament irgendwie vor unseren Augen verarbeiten. Und das möchte ich anhand von 3 Punkten mit euch einmal zusammentragen. Es geht auch relativ schnell. Der erste Punkt ist, Gottes Plan war ein anderer. Gottes Plan war ein anderer. Als er die Welt geschaffen hatte, waren keine Strafen, keine Gewalt, kein Krieg, kein Mord in diesem Plan für uns Menschen beinhaltet. Er war perfekt, dieser Plan, und es hätte so weitergehen können, aber ist es eben nicht, weil die Menschen sich anders entschieden haben. Das ist der erste Punkt. Gottes Plan war ein anderer, und das dürfen wir nicht vergessen, obwohl es in der Bibel nur ganz wenige Seiten einnimmt und der Rest eigentlich viel mehr von Gewalt, Versagen und Tod geprägt ist. Das zweite, was wir über Gott aus dieser Vogelperspektive mitnehmen können, ist, dass Gott sich nach wie vor verantwortlich sieht für die Welt und für uns Menschen. Und das hat meiner Meinung nach 2 Anwendungspunkte. Das eine ist, dass es bedeutet, dass Leben auf der einen Seite und Tod auf der anderen Seite zu Gottes Alltagsgeschäft gehören, wenn ich das einfach mal so nennen darf. Ich habe mal nachgeschaut, man geht davon aus, dass rein statistisch jeden Tag 164.000 Menschen sterben. Jeden Tag, quasi die Bevölkerung Heidelbergs. Und die Bibel stellt uns Gott als denjenigen vor, der den Anfang und das Ende eines jeden Lebens bestimmt. Also müssen wir sagen, dass Gott jeden Tag 164.000 Menschen tötet. Krass, oder? Aber wenn wir daran festhalten, dass Gott der Geber des Lebens ist, ist er auch der Nehmer des Lebens. Und dann tötet er 164.000 Menschen pro Tag. Und das Zweite, was aus diesem Satz hervorgeht, ist, dass Gott Ungerechtigkeit in der Welt bekämpft und dass Fehlverhalten Konsequenzen bei Gott haben werden. Das ist auch ein Punkt, der mitgeht. Und das sehen wir durch das ganze Alte Testament. Adam und Eva, sie tun nicht das, was Gott mit ihnen besprochen hat, und sie müssen den Garten Eden verlassen. Ihre Kinder, Kain, bringt seinen Bruder um, wird verbannt aus seiner Familie und der Region. Sodom und Gomorra werden vernichtet. Und später auch das Volk Israel, nachdem sie sich nicht an das gehalten haben, was Gott ihnen gesagt hat, wie sie in diesem neuen Land leben sollen, werden auch vertrieben und deportiert in ein anderes Land. Also Gott bestraft Fehlverhalten und Ungerechtigkeit in der Welt geht ihn etwas an. Er kümmert sich darum. Vielleicht nicht auf die Weise, wie wir uns das manchmal vorstellen, aber er ist nach wie vor verantwortlich für die Welt und für uns Menschen. Und der dritte Punkt ist, Gott hat einen universalen Rettungsplan geschmiedet. Und wir bekommen durch das Alte und Neue Testament einen Einblick in diesen Rettungsplan Gottes. Und da sein Rettungsplan aus Israel hervorgeht, ist es ganz natürlich, dass das ganze Alte Testament so einen großen Fokus auf das Volk Israel hat. Das sagt noch lange nicht, dass Gott sich nur um Israel gekümmert hat und um all die anderen Länder nicht, sondern wir sehen ja durch das Alte Testament nur auf diesen Rettungsplan Gottes. Und darum ist das Volk Israel so zentral im Alten Testament. Wir sehen zum Beispiel am Rande im Alten Testament ja immer wieder, dass Gott sich auch um andere Völker kümmert oder auch im negativen Sinne sie bestraft. Wir sehen die vielen Gerichtsandrohungen, wir sehen aber auch zum Beispiel bei Ninive, dass er sie verschont, weil sie ihm gehorchen, weil sie umkehren. Also wir sehen, Gott hat einen Rettungsplan für die ganze Welt. Und dieser Rettungsplan, der Ausgangspunkt davon ist eben Abraham. Und Gott verspricht Abraham, dass er oder seine Nachkommen dieses Land Kanaan bekommen werden. Und darum können wir jetzt einmal diese Vogelperspektive verlassen. Aber wir müssen diese drei Punkte, die wir aus dem ganzen Alten Testament sehen, immer im Hinterkopf behalten, wenn wir versuchen, Gottes Handeln oder vielleicht auch mal sein Nichthandeln zu verstehen oder ansatzweise nachvollziehen zu können. Also verlassen wir jetzt mal diese Vogelperspektive, wenden uns Abraham und dem Land Kanaan zu. Gott verspricht Abraham mehrmals in seinem Leben, dass er dieses Land ihm und seinen Nachkommen schenken wird. Und wir sehen aber auch in 1. Mose 15, dass Gott Abraham sagt, dass er es selber nicht erleben wird. Und den Grund dafür liefert Gott gleich auch mit. Und den sehen wir in 1. Mose 15, 13 und 16. Da sprach der Herr zu Abraham, du sollst wissen, dass deine Nachkommen Fremde in einem Land sein werden. Sie werden 400 Jahre lang als Sklaven unterdrückt werden. Also hier spricht Gott schon zu Abraham über die Zeit der Israeliten in Ägypten, wo sie dann Sklaven sind und dem Pharao dienen müssen. Und dann geht's weiter in Vers 16. Erst die vierte Generation wird hierher zurückkehren, denn, und jetzt kommt die Begründung, warum diese Zwischenzeit von Gott eingebaut wurde, denn die Schuld der Amoriter, das ist eine Zusammenfassung der Bevölkerung des Landes Kanaans, die jetzt dieses Land bewohnen, hat ihr volles Maß noch nicht erreicht. Also Gott verspricht Abraham dieses Land, in dem er sich gerade befindet, aber er sagt, es wird noch 400 Jahre dauern. Er wird es also selbst nicht erleben, weil eben die Schuld der Amoriter noch nicht voll geworden ist oder das Maß ihrer Schuld noch nicht voll ist. Und hier erkennen wir, kleine Randbemerkung, zwei der Punkte, die ich gerade eben aus dieser Vogelperspektive von Gott gesagt habe. Gott ist für alle Menschen verantwortlich und er verfolgt das Unrecht, das auf der Welt passiert. Er schmiedet also nicht nur seine Pläne durch die Weltgeschichte mit Israel, sondern hat auch die anderen Völker drumherum im Blick. Und das heißt jetzt für die Amoriter, dass er sie auch im Blick hat und dass er genau sieht, dass sie über, wie sie sich über Generationen verhalten haben. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir nicht das Gefühl haben, Gott kümmert sich nur um Israel. Das sind seine Lieblingskinder, sind sie auch. Aber er kümmert sich auch genauso um all die anderen Völker, mal zum Schlechten und mal zum Guten. Aber wir sehen durch das Alte Testament halt nur diesen ganz engen Fokus auf das Volk Israel und Gottes Rettungsplan. Also schauen wir jetzt erstmal ganz kurz rein, was sind das für Kanaaniter gewesen? Was haben diese Amoriter, Hethiter und Perisiter, wie sie alle heißen, die da in Kanaan gewohnt haben, was haben sie eigentlich getan, dass Gott sagt, das Maß ihrer Schuld ist jetzt noch nicht voll, aber bald sehr wohl. Und wenn wir jetzt in 3. Mose reinschauen würden, in den Kapitel 18 bis 20, da zählt Gott auf, was die Völker, die jetzt gerade noch in diesem Land wohnen, alles tun. Und er sagt seinem Volk gleichzeitig, tut das nicht. Und ich werde nur ein paar Beispiele nennen. Sie haben zum Beispiel zu toten Geistern gebetet und das richtig in Gottesdiensten zelebriert. Sie waren ihren Ehepartnern untreu, indem sie mit den Partnern ihrer Eltern geschlafen haben oder sogar mit ihren Schwiegerkindern. Sie haben sogar Tiere ins Bett geholt, wenn ich das einfach mal so ausdrücken darf. Und die Krönung war, dass die Menschen immer wieder ihre eigenen Kinder geopfert haben. Und es sah so aus, dass Kleinkinder bei lebendigem Leib verbrannt wurden. All das verbietet Gott seinem Volk. Und wenn wir da jetzt noch mal etwas genauer hinschauen, dann werden wir ein weiteres Detail entdecken. das ganz, ganz wichtig ist. Das sehen wir auch in 3. Mose 20, Vers 22 bis 24. Richtet euch, da spricht Gott zu Israel, richtet euch nach allen meinen Geboten und Weisungen und befolgt sie. Nur dann wird euch das Land nicht ausspucken, in das ich euch bringen will. Nehmt nicht die Sitten der Leute an, die ich vor euch vertreibe. Weil sie all diese Schandtaten begangen haben, sind sie mir zum Abscheu geworden. Und deshalb habe ich zu euch gesagt, ihr Land gebe ich euch, ihr sollt es in Besitz nehmen. Weil die Bewohner dieses Landes über Jahrhunderte hinweg diese menschenverachtenden Taten vollbracht haben, hat Gott gesagt, jetzt reicht's. Jetzt ist das Maß voll und ich greife ein. Gott musste eingreifen, weil er ja eben verantwortlich ist für die Welt, für die Menschen und er Unrecht nicht einfach so davonkommen lässt. Also schickt Gott sie da rein und sagt, ihr sollt das Land erobern. Aber es geht Gott nicht nur darum, seinem Volk ein neues Land zu geben, sondern eben auch hier etwas im Land Kanaan zu bewirken, zu verändern, was über Jahrhunderte aktiv war. Und darum ging es Gott in erster Linie bei der Eroberung dieses Landes. Nämlich darum, diesen schrecklichen Kult, den die Völker des Landes über Jahrzehnte und Generationen hinlang verübt haben, zu vernichten. Und das sehen wir auch in 5. Mose. Da sagt es Gott ganz, ganz klar. An allen Völkern im Land müsst ihr den Bann vollstrecken, wie der Herr, euer Gott, es befohlen hat. An den Hethitern, Amoritern, Kanaanitern, Perisitern, Hivitern und Jebusitern. Sonst führen sie euch dazu, dem Herrn untreu zu werden und all die Scheußlichkeiten nachzuahmen, die sie zu Ehren ihrer Götter begehen. Denn wenn wir genauer hinschauen und auch andere Texte aus der damaligen Zeit lesen, dann werden wir feststellen, dass diese Vergehen, die ich vorher kurz aufgezählt habe, die Anbetung der Geister, die Untreue in der Ehe, auch die Kinderopfer, nicht einfach Teil ihrer Kultur waren an sich, sondern Teil ihres Glaubens, Teil ihres Gottesdienstes, wenn wir es jetzt mal neutral sagen würden, Teil ihres Götzendienstes. Weil das ihr Glaube war, weil das ihre Religion war, haben sie so gelebt, wie sie gelebt haben. Die eheliche Untreue war ganz oft in gottesdienstliche Zeremonien im Tempel eingeordnet. Tempelprostitution haben wir es dann im Neuen Testament von den Griechen gelernt, so wird es genannt. Und das fand damals auch schon statt. Die Kinderopfer waren für den Gott Moloch, so haben sie ihn genannt. Und damit haben sie sich erhofft, dass Gott sie fruchtbar werden lässt, sie noch mehr Kinder kriegen und die Ernte gedeiht. Das war ein Opfer, um quasi den Gott milde zu stimmen für sie und ihre Zukunft. Und weil Gott gewusst hat, dass das Maß ihrer Schuld jetzt voll ist, muss dieser Gottesdienst, dieser Götzenkult beendet werden. Und darum sollen die Israeliten nicht einfach nur die Menschen töten, sondern sie sollen auch alle Tempel, alle Statuen, alle Anbetungsorte drin oder draußen, sollen sie dem Erdboden gleich machen. Das ist ein Beleg dafür, dass wir sehen können, Gott ging es nicht darum, einfach die Menschen zu töten, damit das Land jetzt endlich seinem geliebten Volk zugeführt werden kann, sondern er hat jahrhundertelang auf die Völker geschaut, die in dieser Region gelebt haben und gesagt, jetzt reicht es. Euer Götzendienst häuft immer mehr und mehr Schuld an und darum greife ich jetzt ein und beende das. Ein weiterer Grund dafür, dass genau das Gottes Ziel war bei der Eroberung Kanaans, sind die ganzen Kriegsgesetze, die Gott im Alten Testament auch gegeben hat. Wir sehen in 5. Mose 20 und 21 ein paar Anordnungen Gottes an sein Volk, wie sie Krieg führen dürfen und wie sie es nicht dürfen. Und wenn wir genauer diese Regeln anschauen, merken wir, dass sie einen Riesensprung in der damaligen Zeit in Sachen Menschlichkeit waren. Kein anderes Volk in der Umgebung der Israeliten hat Krieg auf diese Weise geführt. Und hätte Gott diese Gesetze nicht gegeben, hätte Israel wahrscheinlich auch auf ganz andere Weise Krieg geführt. Ich möchte mit euch mal 4 kurz anschauen. Das erste Gesetz, das Gott ihnen gegeben hat, ist, dass sie den anderen Völkern erstmal ein Friedensangebot machen müssen. Also wenn sie zu einer Stadt ziehen oder zu einem König, muss als erstes ein Friedensangebot gemacht werden, sodass die Bevölkerung und das Land durch Zahlungen und Steuern freigekauft werden kann und sie dann quasi unverletzt bleiben. Wenn sie das Angebot nicht annehmen und es zum Krieg kommt, ein ganz spannendes Detail, darf Israel die Obstbäume nicht fällen. Man braucht die ja für Belagerungsgeräte und also weiter, braucht man viel Holz. Und da haben sie einfach das gefällt, was um die Stadt herum war. Obstbäume durften sie nicht fällen, weil sie die Nahrungsgrundlage für die Zeit nach dem Krieg sind. Das dritte ist, im Krieg durften eigentlich nur Männer getötet werden. Nur Männer durften im Krieg getötet werden und primär die Soldaten, nicht die jungen und alten Männer, sondern die Soldaten. Und das vierte Gebot oder die vierte Regel, Kriegsordnung, die Gott einführt, ist, dass ein israelitischer Soldat nach dem Sieg nicht einfach über die Frauen der Stadt herfallen durfte. War damals ganz normal, dass die besiegten Soldaten in der Stadt ihr Unwesen getrieben haben, wie sie es wollten. Und Gott hat gesagt, das dürft ihr nicht. Wenn ihr eine Frau seht in diesem Volk, die euch gefällt, dann müsst ihr sie erst 30 Tage trauern lassen. Das war der normale Trauerprozess in der damaligen Zeit. Und dann muss der israelitische Soldat diese Frau ganz offiziell heiraten, sodass er sie dann nicht einfach einen Tag später wegschicken darf, sondern dass sie wirklich dann seine Frau ist. Und ich glaube, die israelitischen Soldaten haben sich dann 2-mal überlegt, ob sie da wirklich jetzt auf dem Schlachtfeld eine Frau mit nach Hause bringen wollen oder nicht. Und wir sehen, dass diese Kriegsgesetze Gottes eine Veränderung der Kriegskultur waren. Und sie belegen gleichzeitig auch wieder, dass es Gott nicht einfach nur darum geht, irgendwelche Völker um Israel herum als Feindbilder hinzustellen, damit sie dann dahin gehen können und alles platt machen, sondern Gott hat Kriegsgesetze gegeben. Er hat sie für diese Eroberung Kanaans außer Kraft gesetzt. Und sie galten für die Völker, die um Israel herum lebten, wenn dann nach der Eroberung Kanaans Krieg geführt wurde. Weil es an dieser Stelle, und das sehen wir dadurch nochmal, darum geht, den Götzenkult, den Glauben der Kanaaniter und aller Völker, die in dieser Region lebten, zu beenden und zu vernichten. Wenn wir jetzt einmal ganz kurz das Alte Testament weiterlaufen lassen würden, würden wir sehen, dass das Volk Israel sich eigentlich an fast nichts von dem gehalten hat, was ich gerade aus den 5 Büchern Mose zitiert habe. Sie haben in Kanaan selbst nicht alle Städte erobert, bei weitem nicht alle Städte. Sie haben fast nie alle Menschen in einer Stadt getötet. Sie haben sich in vielen anderen Kriegen danach nicht an die Kriegsgesetze Gottes gehalten. Und vor allem haben sie niemals den Götzendienst im Land vollkommen beseitigt. Und das alles hat dann dazu geführt, dass sie viele Jahrhunderte später, als dieser Götzendienst, den Gott eigentlich beenden wollte im Land Kanaan, als sie diesen Götzendienst in ihre eigene Kultur und in ihr Glaubensleben übernommen haben, dass Gott dann irgendwann auch gesagt hat, jetzt, liebe Israeliten, ist das Maß eurer Schuld auch voll. Und dann hat er zuerst die Assyrer geholt, später die Babylonier und nach das ganze Volk Israel genauso gerichtet, wie er vorher bei der Eroberung des Landes auch die Kanaaniter für ihren Götzendienst gerichtet hat. Wir haben uns jetzt diesen einen Krieg im Alten Testament angeschaut. Und vielleicht war da der eine oder andere Gedanke dabei, der dir persönlich hilft, das jetzt etwas einzuordnen, warum Gott angeordnet hat, das kanaanitische Volk zu beseitigen und den Götzendienst aus dem Land zu vertreiben. Aber können wir jetzt eine gute Antwort geben, wenn die Frage im Religionsunterricht tatsächlich so mal auf dich zukommen würde? Vermutlich nicht. wünschen wir uns, dass Gott an dieser konkreten Stelle im Alten Testament anders gehandelt hätte? Wie? Darüber würde ich gerne mit euch ins Gespräch kommen. Wenn wir im Rallye-Unterricht am Arbeitsplatz oder wo auch immer über grausame Zeiten in der Weltgeschichte reden oder riesiges Unglück, dann kommt oft die Frage, gerade auch in den Medien, und wo war Gott? Warum greift Gott nicht ein? Und jetzt haben wir uns eine dieser Zeitepochen angeguckt, nämlich die Kanaaniter. Stellt euch nochmal vor, was sie über Jahrhunderte lang getan haben. Und Gott greift jetzt ein. Keiner kann mehr sagen, wo war Gott? Warum greift er nicht ein? Er greift ein. Und wieder wirft das Zweifel bei uns über Gott auf. Also nochmal die Frage, wünschen wir uns, dass Gott anders gehandelt hätte? Wie? Es bleibt halt immer das eine, was ich am Anfang der Predigt gesagt habe. Wir können nur Fragen über Gott beantworten, zu denen er uns Informationen gibt. Und Informationen zu dieser Frage sind ganz, ganz spärlich. Wir müssen sie hier und da zusammenkratzen aus dem Alten Testament, um irgendwie halbwegs nachvollziehen zu können, warum Gott das kanaanitische Volk in dieser Art und Weise beseitigen wollte. Aber es bleibt immer noch bestehen, dass Gottes Wege höher sind als unsere Wege und seine Gedanken viel höher als unsere. Wir können also nicht bis ins Detail verstehen oder nachvollziehen, warum Gott so gehandelt hat. Ich weiß nicht, warum Gott uns da nicht mehr Informationen gibt oder zu anderen Fragen, die uns ganz, ganz wichtig sind und auf der Seele brennen. Vielleicht gibt Gott uns nicht all die Informationen, die wir haben wollen, um uns immer wieder neu vor die Frage zu stellen, vertraust du mir trotzdem? Vertraust du mir trotzdem, auch wenn du mich nicht ganz genau kennst und auch wenn du nicht ganz genau weißt, warum ich das tue? Ich hoffe, dass durch diese Predigt, aber auch natürlich durch die ganze Predigtserie eins klar geworden ist oder klar wird, dass schwierige Themen in der Bibel, egal ob Altes oder Neues Testament, dass schwierige Themen in der Bibel angegangen werden wollen, nicht übergangen. Schwierige Themen in der Bibel wollen angegangen werden, nicht übergangen. Manchmal lesen wir über Texte hinweg, im Hauskreis oder persönlich, und wir merken am liebsten einfach schnell weiterblättern. Das passt jetzt irgendwie nicht, ich verstehe es nicht oder wir finden keine Antwort. Also schnell weiter zum nächsten Thema. Aber das Alte Testament wurde teilweise vor über 3000 Jahren geschrieben. 3000 Jahre, damals haben die Menschen noch ganz anders getickt, es war eine ganz andere Zeit, es war eine ganz andere Kultur. Und Gott hat in diese Zeit hinein gewirkt, sich angepasst und in diese Zeit geredet und immer wieder von ihren Ausgangspunkten aus versucht, Neues hervorzubringen und Veränderungen zu schaffen. Es braucht also manchmal etwas mehr Zeit als 10 Minuten Bibellese am Morgen, um zu verstehen, die Hintergründe irgendwie erfassen zu können, warum Gott auf die eine oder andere Weise handelt. Aber natürlich werden sich niemals, auch wenn irgendwer sein Leben lang Theologie studiert, alle Bücher liest, die es dazu gibt, werden wir niemals alle Fragen beantworten können. Nochmal, weil wir nur die Fragen über Gott beantworten können, zu denen er uns Informationen gibt. Und vieles andere bleibt deshalb von uns unbeantwortet. Aber eine Wahrheit bleibt und steht ganz, ganz fest. Und sie kann uns Halt geben in unserem Leben. Nämlich, dass die Wahrheit, die wir in Psalm 119, Vers 105 finden. Und ihr könnt schon mal nach vorne kommen, liebe Band. Es ist nämlich die Aussage, die genauso alt ist wie das Alte Testament. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen.